Diese Folge wird euch präsentiert von mychristmaspresent.de, dem Geschenkgutschein, bei dem sich alle Mitarbeitenden ihr persönliches Wunschgeschenk aus hunderten von Markenartikeln selbst aussuchen können. Ganz ohne Stress für HR. Alle weiteren Infos gibt's in den Shownotes und am Ende der Folge. Und jetzt ganz viel Spaß mit
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wie immer mit mir Anjali und
mit mir Annika. Hallo liebe Anjali.
Hallo liebe Annika, wie schön, dass du da bist und wie schön an alle da draußen, dass ihr auch wieder zuhört.
Und an diesem wundervollen Montagmorgen nichts Besseres zu tun habt, als mit uns über HR zu sprechen.
Wenn das Ironie war, dann höre ich das nicht, das verstehe ich nicht. Rede immer gerne über HR.
Ich finde das tatsächlich einen richtig schönen Start in die Woche, sich das morgens im Commute, im Bus, im Auto, sonst wo anzuhören, beim Spazieren. Immer wieder ein guter Wochenstart.
So, genug Selbstlob. Wir haben heute eine besondere Folge, weil wir relativ viele Anfragen hatten in der Vorbereitung auf die Staffel, in der wir gebeten wurden, doch einmal über das Thema Performance Management und Gehaltsrunden zu sprechen. Und was ich dachte, wir gehen das jetzt einfach mal durch, welche Schritte da drin sind und wie man das am besten machen kann. Und wie immer versuchen wir das praxisnah und ungeschminkt zu machen. Und damit würde ich gleich anfangen. Liebe Annika.
Kommt Carsten oder Torben, dann wer war das noch mit den monatlichen Gehaltserhöhungen?
Genau, im Grunde heißt die Folge oder auch, wie der Marcel nicht 17 Gehaltserhöhungen im Jahr kriegt und die Anjali nicht ausrastet. Das ist der wahre Grund für Performance Management. Mein Scherz. Bevor wir zu sehr abtreffen, liebe Annika, gerne auch bei Proxy, also das muss dir nicht selber passiert sein, aber schlimmste Performance-Management-System, von dem du je gehört hast?
Ich rede jetzt ein bisschen verklausuliert. Ich war tatsächlich Empfängerin davon. Also ich steckte in diesem System quasi. Und zwar gab es in diesem System, es war sehr fuzzy, sehr, sehr qualitativ bewertet. Du hattest null einen Output, wo man jetzt liegt. Also ich persönlich finde zumindest so eine grobe Kalibrierung in so einer Art Schulnoten oder sonst was halt gar nicht so verkehrt, weil irgendwas muss man ja rausziehen, so. Gab's nicht. Es war ganz viel qualitativ. Es war unfassbar viel Prosa. Du hast irgendwie einen halben Tag mit Selbsteinschätzung verbracht. Dann hat sich die komplette Organisation noch Peer gefeedbackt. Das war noch zu Unternehmensberatungszeiten. Du musstest wirklich jeder Person, mit dem du mal irgendwann auf dem Proposal gesessen hast, irgendwie 2 Tage, wollten dann, dass du ein Peer-Feedback schreibst oder irgendwie auch noch eine Einschätzung dann irgendwann zu der Performance, wenn du keine Zeit dafür hattest. War natürlich auch nicht irgendwie gewichtet oder so, ne, sondern du hast dann die gleiche Prosa für jemanden geschrieben, mit dem du mal 2 Tage zusammengearbeitet hast. Hat wenig Sinn gemacht, also ganz viel Input, ganz viel qualitativ, man hat sehr wenig rausgezogen und dann wurde daraus aber sehr, sehr hart eine Forced Normal Distribution, also so eine Normalverteilung irgendwie gemacht. Es gab dann noch so verschiedene Flags, die der Bereich benennen konnte, irgendwie Extraordinary Achievement oder Talent Flag. Da waren aber null Transparenz zu den Kriterien. Das wurde einfach so ein bisschen strategisch gekungelt und gemauschelt. Und aus dieser Normalverteilung wurde dann hinterher abgeleitet, wie viele Leute befördert werden konnten und wie hoch quasi bei wem der Bonustopf. Ihr merkt, ich könnte jetzt richtig lange darüber reden. Hat mich nicht so abgeholt, das Performance-System. Und fand das einfach ziemlich viel Input für wenig Output. Und hätte man verschlanken können, wenn man eh sagt, hinterher Gehaltsanpassungen und Beförderungsentwicklungsthemen leiten wir irgendwie über diese Normalverteilung ab, wo ich mir denke, wozu dann der ganze Zirkus?
Und die Peer-Bewertungen, die du für die Leute gemacht hast, mit denen du 2 Tage im Proposal saßt, die haben dann auch mit reingezählt und du warst dann praktisch mitverantwortlich dafür, wie jemand Gehaltserhöhung ist, den du 2 Tage gesehen hast.
Das ist ja das Witzige, da gab es null Transparenz zu. als ich dann mal irgendwann meine direkte Vorgesetzte dazu gefragt hat, meinte die so, nee, das ist gehopst wie gesprungen, da spricht halt irgendwie keiner drüber, aber die ganze Organisation hat sich wochenlang gegenseitig gefeedbackt. Also es ist einfach viel heiße Luft und viel Prozess und viel Input für ganz, ganz, ganz wenig Output, wo ich mir denke, wenn man sich eh nur das Top-Down-Feedback anguckt, dann steht man doch auch einfach dazu und sagt, ist mir scheißegal, ob eure Peers oder euer Team Upward was reingeschrieben hat, weil es wird nichts an unserer Entscheidung rütteln, also könnt ihr es lassen. Das finde ich persönlich dann doch immer die, ja, ich sag mal, ehrlichere Art.
Ja, vor allem, ich frage mich, also ich finde ja Peer-Feedback total gut, gerade weil das ja mal eine andere Perspektive ist und eben auch ein anderer Schwerpunkt natürlich, weil mir sind ja andere Sachen wichtig, wenn ich mit dir zusammenarbeite auf Peer-Level, statt wenn es meine Mitarbeiterin ist oder mein Mitarbeiter. Aber ja, fantastisch. Also was will ich denn mit so einem Feedback, dass du über 2 Tage Proposal mir am besten noch in irgendeinem System gibst? Ich liebe schon mal alles, was du gesagt hast. Meine Lieblinge sind zum einen natürlich der oft referenzierte Unternehmenskontext mit Marcel, weil da war das Performance Management wirklich gar nicht da, sondern es ging, wer am lautesten gepöbelt hat, wer am meisten Druck aufbauen konnte, wo vielleicht der Vertrag gerade auslief und das Thema war, dann gehe ich. Und natürlich auch gerne, hier ist meine Kündigung, es sei denn, ich kriege mehr Gehalt. Das war wild, aber mein persönlicher Höhepunkt in meiner Karriere war, als ich mit meinem Vorgesetzten mein Performance-Management-Gespräch hatte, der aber mich gar nicht geführt hat, sondern das eine interne Teamlead-Person war, so eine fachliche Führung damals, das hieß anders, aber das war es im Grunde. Und dann der Herr Müller, Grüße gehen raus, mir praktisch die Bewertung von meinem Teamlead vorgelesen hat und da aber inhaltlich gar nichts zu sagen konnte und natürlich mit mir auch gar nicht diskutieren konnte oder darüber reden konnte, weil der las mir das ja vor, was der Teamlead fand, wie ich arbeitete. Das wiederum ist so ein Feedback-Performance-Management-Prozess gewesen. Da habe ich richtig viel mitgenommen, Annika. Das war Wachstumschance, möchte man sagen. Und ihr Lieben da draußen, ich bin mir sicher, ihr habt auch gute Stories. Erzählt sie uns gerne, teilt sie gerne mit uns. Basierend darauf würde ich gerne einmal darüber reden, wie machen wir es denn besser? Also weder, dass es überhaupt gar nicht skaliert, noch, dass man ein Schattengespräch mit seinem theoretisch disziplinarischen Vorgesetzten hat. Ah, es sitzt noch tief, Annika. Ich merke es richtig. Weißt du? 15 Jahre her, werd gleich wieder aufgeregt. Aber wir bleiben konstruktiv und fangen vorne an. Wenn das Thema Performance Management im Unternehmen aufkommt und erfahrungsgemäß kommt das relativ schnell, sobald die Leute mal anfangen zu arbeiten. Also sobald das Unternehmen mal läuft aus der Startup-Perspektive und es nicht mehr nur reines Feuerlöschen ist oder spätestens gefühlt nach einem Jahr, kommt das Thema Performance Management auf. Sie nickt. Wir hatten es in der Rookie-Folge schon gesagt, es ist immer schlechter, wenn HR reagieren muss. Also was passiert? Wir haben einen Fachbereich, da haben wir gute Leute, denen das Thema Performance Management wichtig ist, erfahrungsgemäß, aber Annika, schrei bitte, falls du das nicht so siehst, erfahrungsgemäß sind es meistens die Leistungsträger auch, die sagen, ich möchte jetzt mal ein Performance Management System.
Stimme ich dir total zu, dass meistens das die Leute sind, die sagen, warum zum Henker haben wir eigentlich kein Performance Management und warum, das finde ich immer spannend, warum werden Boni und Gehaltsanpassungen immer mit der Gießkanne verteilt? Warum habe ich eigentlich keine harten Kriterien, anhand derer bemessen wird, was ist jetzt eigentlich gut, was ist gewünscht oder was ist nicht gut? So, und ja, da hast du recht, das kommt in der Regel von der Gruppe Mitarbeitender.
Der eine Faktor ist wirklich für mich, es ist richtig unangenehm, oder ich fand das richtig unangenehm, dass dann irgendwie das Marketing vor mir stand und gesagt hat, ja, wir haben jetzt mal so einen Bogen gebaut, weil hier ist ja nichts. Und dann guckst du dir diesen Bogen an und der ist halt so, wie den halt jemand baut, der nicht HR-Hintergrund hat. Aber es ist natürlich sehr schwer, dann zu argumentieren, hey, euer Bogen ist doof, ich habe zwar nichts Besseres, aber ich kümmere mich. Das ist immer für mich der eine Punkt. Sichtbarkeit HR, wertschaffende HR. Glaubt mir, es ist wirklich ein unangenehmes Gespräch, wenn in so einem Management-Meeting das Marketing dann erzählt, dass sie jetzt anfangen, Performance-Management zu machen, weil es sonst niemand macht. Der andere Punkt, und das ist für mich eigentlich der wichtigere, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, was wird denn bewertet? Weil alles, was bewertet wird und gemanagt wird, sind ja Verhaltensweisen, die wir verstärken bzw. reduzieren, wenn wir diese kritisieren. Und deswegen finde ich immer das allererste, wenn wir darüber reden, Performance Management einzuführen, ist, was ist denn überhaupt eine gute Performance? Woran messen wir das denn? Was bedeutet das denn? Und ich hatte es eben bei dir so halb schon rausgehört, bei deiner Horrorgeschichte. Das muss natürlich definiert sein und das müssen wir auch alle verstehen. Wir müssen alle das gleiche Verständnis haben, welche Verhaltensweisen sind gewünscht und welche nicht.
Total. Und ich finde, du sprichst damit das nächste wichtige Thema an. Es geht im Performance Management nicht nur um das Was. Also beispielsweise, welche Projekte wurden jetzt hier geschifft, welche größeren Themen wurden von der Person wie erreicht oder im Vertrieb beispielsweise hat man ja, ich würde mal sagen, so die klarste Messung, dass man sagt, okay, was war die Zielvorgabe an Umsatz, an, weiß ich nicht, an Returning Customern, ne? All solche Themen, da kann man ja wunderbar KPIs ermitteln und dann kann man hinterher am Ende des Jahres sagen, okay, und was ist dabei rumgekommen? Habe ich eine Zahl und kann sagen, top, das war dann die Performance dieses Jahr. Das ist das What. Aber was Anjali gerade anspricht und was für mich auch wirklich ein gutes Performance Management ausmacht, ist das How. Also wie genau möchte ich denn, dass Menschen sich verhalten? Das bedeutet jetzt nicht, dass ne, man in der epischen Breite einen Prozess micromanagt, sondern das How ist wirklich, wie möchte ich, dass sich verhalten wird und was ist so mein gemeinsamer Nenner, wie ich als Unternehmen sage, kommen wir so von A nach B? Verhalten wir uns alle wie, pardon my French, Arschlöcher zueinander, fahren die Ellenbogen aus und hauen nur drauf und kriegen halt irgendwie bestmögliche Bewertungen, weil das What hat ja gepasst. Oder beziehen wir das Thema des Wies mit ein, weil viele Wege führen nach Rom, aber irgendwie braucht man ja einen gemeinsamen Nenner und eine gewisse Kultur.
Genau wie du sagst, ich habe jetzt relativ häufig Performance-Management-Systeme eingeführt und auch bei vielen Kunden in verschiedenen Größen. Und eigentlich ist aber dieses How immer recht ähnlich im Prozess. Und was ich immer empfehlen würde, wäre, dass man sich einmal anguckt, was soll rauskommen. Wir müssen ja schon drüber reden, macht jemand die Arbeit, die er macht, gut. Und meine Empfehlung ist immer, das Thema Values, also wie arbeiten wir zusammen, als Block zu nehmen. Und früher habe ich, Full Disclosure, habe ich sehr viel Fokus auf diese Values gelegt. Da haben wir eigentlich immer nur gemacht, lebst du die Values, welche auch immer das waren, natürlich operationalisiert, und hast du Expertise und ist dein Output gut, dein Arbeitsoutput. Und meine Erfahrung ist, es reicht nicht zu sagen, wir wollen nur Leute haben, die so zusammenarbeiten, wie unsere Werte das wollen. Diese Leute wollen wir natürlich haben. Plus, ich bin dazu übergegangen, Performance Driver zu definieren. Und für mich sind Performance Driver das, was man braucht an Arbeitsweise, um in diesem Unternehmen gut zu sein oder gute Arbeit zu leisten. Und das ist so ein Thema, das kannst du als HR nicht alleine machen. Du kannst die Values operationalisieren, aber gerade dieses Performance Driver Thema ist so unique aufs Unternehmen, dass ich das immer in der Rücksprache mit den Fachbereichen gemacht habe. Also was ich ganz oft mache, ist, ich frage die Teamleads, die Heads, welche Verhaltensweisen zeigen die Leute, die bei dir Top-Performer sind? Deine High-Performer, was machen die? Das sammelt man. Ganz oft kommen da so Themen wie bringen Sachen zu Ende, denken outside the box, wenn sie irgendwie neue Ergebnisse machen wollen, irgendwie sowas. Wohingegen die Values ja schon sind, we trust in people, we are living data. Also das ist mehr so dieses, what are we doing? Und dann how are we doing it? Und für mich ist der Vorteil, wenn du es machst mit Values und Performance Driver, dass du beide Bereiche reinbringst. Also du stellst zum einen sicher, dass die Leute in der Kultur arbeiten und du hast diesen Arschlochfilter, weil wir einfach beide Werte zusammennehmen. Und dann ist nämlich, wenn der Salesmensch 100.000 Millionen macht, aber halt sich unmöglich verhält, wird der keinen guten Performance-Management haben, weil es ein Teil davon ist.
Ich würde tatsächlich so weit gehen, ich nenne sie mal nicht Performance-Driver, ich finde, für mich sind es Ways of Working. Ich finde, teilweise ist das ein total individuelles Konstrukt, gerade wenn man eine sehr diverse Workforce hat. Ich finde, man braucht immer einen gewissen gemeinsamen Nenner. So, aber was jetzt konkrete Werte einer Person sind, finde ich, solange das jetzt nicht ist, ich sag's jetzt mal ein bisschen lapidar, irgendwie die Person sagt, er oder sie ist ein Nazi, das finde ich jetzt nicht okay. Aber du weißt, was ich meine, einfach so ein normales Wertegerüst mitbringt. Da sind Werte was total Individuelles und das finde ich auch fein, dass nicht alle Personen im Unternehmen halt total die gleichen Werte halt letztlich vertreten. Nichtsdestotrotz gibt es, finde ich, einen gemeinsamen Nenner immer im Unternehmen und das ist, wie wollen wir auf Projekten gerne zusammenarbeiten und was sind konkrete Verhaltensweisen, die hier eine erfolgreiche Kollaboration ausmachen. So. Und die, finde ich, kann man dann messen. Du nennst sie Performance Driver, ich nenne sie Ways of Working. Wie kann man das auch analysieren in Zeiten von KI-Tools? Wir haben zum Beispiel jetzt bei Statista gesagt, dass wir einmal anonymisiert durch quasi unsere interne KI zusammen mit dem CTO uns angeschaut haben, was sind eigentlich so die Verhaltensweisen der bisher als Top-Performer gerateten Person und dann gesagt, wie kann ich die eigentlich clustern und das dann zusammen mit noch ganz vielen Workshops. Das klingt jetzt total simpel, aber das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und daraus haben wir eben auch unsere Ways of Working abgeleitet, wo wir sagen, das bedeutet für uns eigentlich gut.
I like it. Einmal ganz kurz, natürlich rede ich auch von den Values im Sinne von Unternehmensvalues und nicht den individuellen persönlichen Werten. Was ich so gut an diesem Prozess mit dem Ways of Working oder Performance Drivers finde, ist, dass du mit den Heads oder Teamleads schon ins Gespräch kommst. Also die sind dann Teil von dem Entstehen des Performance Management. Die fühlen sich jetzt schon abgeholt. Die haben schon das Gefühl, dass sie Input geben konnten, was ja am Ende sehr die Akzeptanz erhöhen wird.
Ja.
Aber, du hast es schon gesagt, damit ist es nicht getan. Es reicht nicht, dass wir einmal sagen, das sind unsere Werte, das ist die Art, wie wir zusammenarbeiten, das ist die Art, wie wir arbeiten, sondern wir müssen erstmal sammeln und rausfinden und daraus bauen wir dann Kriterien. Und es dürfen nicht 22.000 sein. Und man tendiert dazu, 22.000 machen zu wollen, weil ja alles ganz wichtig ist. Aber wenn alles ganz wichtig ist, ist auch nichts wichtig. Und deswegen habe ich es dann immer so gemacht, dass du deine Performance Driver hast und die in drei Unterlevel kategorisierst. Also, was bedeutet Ownership? Das bedeutet es 1, 2, 3 für uns. Und das eben auch mit den Values, damit wir einfach alle verstehen, wovon reden wir. Weil dann kann es ein echtes Performance Management sein und auch ein echtes Gespräch. Grüße nochmal an Herrn Müller. Weil wir natürlich darüber reden können, wie erfülle ich dieses Kriterium? Wie zeigt sich, dass ich so arbeite? Und wenn wir zum Beispiel haben, ist Experte für den Bereich, bedeutet das, ist die Person, die direkt angesprochen wird bei den Themen, redet dazu auf Konferenzen, dann können wir darüber viel, viel besser reden. Und dann weiß ich als Mitarbeitende auch, was ist die Erwartung, wie ich da bin. Und damit fangt ihr an, die Kultur zu schärfen.
Absolut. Und ich finde auch da immer wieder dieses Thema Kultur. Das ist nichts, was einfach mal halt irgendwie total easy entsteht und dann so vor sich hin plätschert und man hat halt eine Kultur. Ich finde, eine gute Kultur ist wirklich sich Gedanken machen, Themen aufsetzen, sie in die täglichen Prozesse zu integrieren. Es ist harte Arbeit und nachhalten, dass man sich auch in die richtige Richtung einer Zielkultur entwickelt. Und ein genau dieses Thema ist auch eben das im Performance Management wirklich messbar zu machen.
Also, um es zusammenzufassen, HR muss mit dem Business aligned sein. Ihr wisst, was das bedeutet. Aber wichtig ist, es muss natürlich mit den Unternehmenszielen zusammenpassen. Es muss das widerspiegeln. Und das kann natürlich bedeuten, beziehungsweise das bedeutet es in meiner Erfahrung, dieses Performance Management wird jedes Jahr ein bisschen angepasst oder zumindest nochmal angeguckt. Stimmt das noch? Brauchen wir das noch? Sind wir noch in dem Stage im Unternehmen, wo wir das brauchen? Haben wir uns weiterentwickelt? Sind wir gewachsen? All dieses erster Step bedeutet, welche Verhaltensänderung wollen wir oder welches Verhalten wollen wir in unserem Unternehmen? Welche Arbeitsweisen wollen wir in unserem Unternehmen? Und dies zur Basis des Performance Managements zu machen. Weil es macht gar keinen Sinn, ich möchte es noch einmal, es ist euch allen klar, die Annika weiß auch schon, wohin ich will, aber es macht keinen Sinn, wenn ihr sagt, wir wollen, dass die Leute empowered sind und dann im Performance Management anfängt, ganz andere Verhaltensweisen zu wertschätzen und irgendwie sagt, du darfst es nicht einfach rausgeben, du musst noch eine Runde drehen, wenn euer Wert ist, wir wollen eigentlich schnell sein. Diese Kriterien, wie immer ihr die nennt, wie immer es viele es sind, die müssen sich durch alles im Performance Management ziehen. Das bedeutet, das muss im Recruiting sich überlegt werden. Wie prüfen wir das ab? Verhaltensbasierte Fragen, haben wir alles in der ersten Staffel besprochen. Das muss irgendwie auch im Probezeitgespräch die Grundlage sein, diese Verhaltensweisen. Und natürlich im jährlichen Mitarbeitendengespräch, damit die Leute einfach wissen, worauf müssen wir uns einstellen und die Kultur sich verändert.
Ja, absolut.
So, Zielgruppe, meine Liebe. Alle, nur bestimmte Rollen.
Alle.
Nur die Männer.
Alle.
Nur die Frauen.
Genau, nur die Frauen.
Alle.
Nein. Performance Management muss übers gesamte Unternehmen ausgerollt werden. Es gibt Bereiche, wo man natürlich sagt, man misst nochmal leicht unterschiedlich, weil es fachlich irgendwie Sinn macht. Ansonsten finde ich, sollten auch die gleichen Verhaltensweisen oder Ways of Working gemessen werden. Das Einzige, was sich natürlich je nach dem Level ändert, ist, was ist eigentlich eine Erwartungshaltung? Ja, wir nehmen jetzt das Thema Kollaboration. Da erwarte ich natürlich von jemandem, der jetzt gerade aus der Uni bei mir eingestiegen ist, was anderes als irgendwie von jemandem auf VP-Level beispielsweise. Ne?
Das zum einen und Grüße gehen auch raus an unseren lieben Freund Björn. Natürlich gibt es unterschiedliche Beschäftigungsgruppen. Also es gibt ja durchaus Unternehmen, in denen wir nicht nur White Collar haben oder nicht nur Blue Collar oder Leute im Außendienst und Leute im Office. Auch da nehmt die gleichen Kriterien. Natürlich kann die Umsetzung anders sein. Also natürlich habe ich mit der Logistik ein anderes Performance Management als im Headquarter, aber das Fundament ist gleich. Ich habe immer so als Gefühl gesagt, Leute, die ein Jahr dabei sind, müssen im Mitarbeitendengespräch mitmachen. Davor ist das Probezeitgespräch.
Ja, gutes Performance Management sollte bei der Probezeit anfangen. Und auch da, ich weiß nicht, wie oft du das schon erlebt hast, Annelie, dass du dann kommt der Fachbereich zu dir und dann ist der Mitarbeitende irgendwie seit 9 Monaten im Unternehmen und da muss ich ganz zwingend getrennt werden, wo du dir so denkst, und das wusstet ihr nicht in der Probezeit, doch, doch, doch. Und dann guckst du in dieses Feedback rein. Das ist ein total positives Feedback.
Das habe ich schon erlebt. Ich habe schon Leute gehen lassen müssen, 2 Tage nach Ende der Probezeit. Also. So, und das sind alles Erfahrungen, ihr Lieben. Das möchtet ihr nicht machen. Und deswegen nochmal wirklich dieses Performance Management, nehmt das ernst. Weil was ist der erste Schritt? Wir bisschen Sidetrack. Aber natürlich müsst ihr auch einen Plan haben, was passiert, wenn Leute die Probezeit nicht schaffen. Was oft passiert, es gibt keinen Prozess für die Probezeit, es gibt keinen Reminder und auf einmal sind diese 6 Monate um und die Führungskraft hatte das nicht auf dem Schirm. Oder die Führungskraft hat für sich selber nach 3 Monaten entschieden, nee, das wird nichts und hat HR nicht ins Boot geholt und auf einmal sitzt ihr da an dem Punkt, dass der Chef sagt, ich würde die Person gerne Freitagabend 17.30 Uhr am letzten Tag der Probezeit kündigen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen niemanden Freitagabend 17.30 Uhr am letzten Tag der Probezeit aus dem Nichts kündigen, sondern im besten Fall wissen die Leute, dass ab Monat 3, dass es da irgendwie wahrscheinlich ein Thema gibt und werden nicht kalt erwischt am letzten Tag. Weil auch hier, ohne zu weit zu gehen, Leute, wir haben viel über Exit Management geredet, Survivor-Syndrom. Das färbt auf jeden Fall auf die Kultur ab. Das kriegt jeder mit, der selber in der Probezeit ist und jeder hat Angst. Also, wir machen Kriterien, wir sagen, wer mitspielt. Ein großes Thema ist, was bedeutet gut? Hier ist meine Erfahrung, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen wollen, ihr müsst das bitte vorher besprechen. Auch wenn ihr denkt, es ist total klar, dass auf der Likert-Scale von 1 bis 5 die 3 gut ist, ihr müsst definieren, was bedeutet gut? Bedeutet gut, du machst deinen Job gut? bedeutet gut ready für Gehaltserhöhung, bedeutet gut, es gibt nichts zu meckern. Ihr müsst es bitte besprechen, weil ganz oft, die Annika hatte es ja auch schon gesagt, wird das nachher die Grundlage für die Gehaltserhöhung und für die Verteilung von den Budgets. Und nichts ist so frustrierend, wie wenn ihr denkt, gut bedeutet alles okay und jemand anderes sagt, ja, ich habe den Leuten aber eine 5 gegeben bei alles okay oder alle sind bei denen okay. All sowas, richtig frustrierend, definiert vorher, eine 3 bedeutet, du machst einen guten Job und kannst den für immer hier machen. Eine 5 bedeutet, du müsstest eigentlich gestern befördert werden. Eine 1 oder 2 bedeutet vielleicht, wir brauchen mal einen Developmentplan.
Und den, das ist vielleicht auch noch das eine gute Ergänzung. Ich sehe viele Unternehmen, die sagen, oh, wir machen jetzt einen Developmentplan und den bauen wir genau so auf, damit die Person den nicht erreichen kann, um dann zu sagen, wir haben ja so eine Pseudo-Chance gegeben, wo ich mir sage, dann lasst es, dann trennt euch am besten selber von der Person direkt und nicht irgendwie, man macht jetzt noch pseudomäßig einen Developmentplan auf, macht einen Developmentplan auf, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte am allerliebsten, dass diese Person wieder auf die Beine kommt und nicht mehr irgendwie auf einer 2 ist, sondern irgendwie perspektivisch wieder in die Performance kommt und auf Richtung 3 und 4 ist. Also wie kann ich der Person gerade helfen? Was sind realistische Ziele und wie kann ich die Person dahin entwickeln?
Es ist fairer allen Beteiligten gegenüber und es ist auch respektvoller den Zeitressourcen allen Beteiligten gegenüber, wenn die Entscheidung schon feststeht. Aber auch hier wieder, wenn ihr da einen Fake-Prozess macht oder eine Fake-Show, einen Fake-Development-Plan, ein Theaterstück aufführt, auch das werden alle Leute mitkriegen. Sowas spricht sich rum, das hat Impact auf die Kultur, das hat Impact auf die Wahrnehmung eures Performance-Management und es tut mir wirklich, wirklich leid an dieser Stelle. Am Ende des Tages fällt es leider auch auf HR zurück, weil in der Wahrnehmung das eure Baustelle ist.
Ja, absolut.
Du hattest eben, als du deine Horrorgeschichte erzählt hast, gesagt, dass es viel zu viel Input ist. Also, dass es viel zu viel quantitativer Inhalt war. Und ich finde, das ist eine Gretchenfrage beim Performance Management, weil du brauchst in meiner Perspektive einen Mittelweg zwischen ich kreuze nur an, habe ich auch schon gesehen, einfach nur Kreuzchen bei 1, 3, 5 und ich schreibe so verklausuliert, dass niemand mal versteht, ob das gutes oder schlechtes Feedback war oder man überhaupt gar nicht mehr weiß, worum es geht. Mein Best Practice am Ende war, da hatten wir aber im Unternehmen schon sehr oft dieses Performance Management durchexerziert, war, dass wir gesagt haben, eine 3 bedeutet, du machst einen guten Job. Es gibt nichts zu motzen. Und wenn du eine 3 angekreuzt hast in der Bewertung, dann hat es gereicht, die 3 anzukreuzen. Sobald du nicht in der 3 warst, also 1, 2, 4 oder 5, musstest du beschreiben als Vorgesetzter. Und wenn du eine 1 oder 2 angekreuzt hast, dann musstest du auch sagen, was du dir wünschen würdest, wie es besser wird.
Finde ich auch richtig. Und ich finde aber auch, dass man Mitarbeitende, auch gerade Manager, ein bisschen dazu zwingen sollte, auch mal reinzuschreiben, warum man gewisse Themen gut findet, warum man gewisse Themen schätzt. Und auch das muss man festhalten. Und ich finde, auch da zu viel reingeben versus zu wenig reingeben, ist eine sehr, ich sag mal, fine line. Aber man muss sich schon die Zeit nehmen, das auch mal zu verbalisieren. Ich persönlich, wenn ich die Performance Reviews für meine Leads ausfülle, ich versuche mir immer, das klingt jetzt traurig, aber was ist, wenn ich morgen am Tag vom Bus überfahren werde? Und die Person, meine Nachfolge, liest das. Kann die Person damit was anfangen? Kann die Person verstehen, warum habe ich diese Person jetzt auf dieser einen Kategorie, auf einer 3, auf einer 4, auf einer 2 bewertet? Und mit diesem Anspruch gehe ich quasi an diese Reviews dran.
Das mag ich. Busfaktor mit einkalkulieren.
Busfaktor?
Ich glaube, das kommt ursprünglich aus dem Engineering. Ist immer, wie viele Leute dürften vom Bus überfahren werden, bevor es nicht mehr geht. Und du möchtest natürlich nicht Busfaktor 1 haben, was bedeutet, nur eine Person kann das managen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommt es auch aus der Produktion der Echten. In meiner Welt war es immer, wenn nur eine Person das System versteht. Wichtig ist bei diesem Performance Management auch, die Leute müssen das annehmen können. Wir sind hier in einem Arbeitsumfeld, wir wollen alle noch gut zusammenarbeiten. Es bringt gar nichts, wenn da jemand weinend rausgeht, weil er nichts kann. Ähnlich wie Annika gesagt hat in Bezug auf den Entwicklungsplan, das gemeinsame Ziel ist, dass Leute sich entwickeln und dass wir zusammen lernen. Das Ziel ist nicht, dass da jemand sitzt und am Ende ist. um es mal ganz hart zu sagen, wenn da jemand sitzt, den ihr so bewertet, dass er da am Ende, völlig am Ende ist, vielleicht müsst ihr nicht dieses Performance-Management-Gespräch haben. Also wenn ihr an diesem Punkt seid, dann hättet ihr viel, viel früher schon ein Gespräch haben müssen.
Ja, sowas sollte an der Stelle absolut keine Überraschung werden.
Was ich auch ganz wichtig finde, Selbsteinschätzung, yes oder no?
Yes, total.
Yes, ne? 100%.
Immer.
Also ich hasse es natürlich, wir alle hassen es. Glaubt mir, ihr seid alle nicht alleine. Wir hassen es alle, aber es ist einfach so wichtig.
Ich finde das super wichtig, um sich auch nochmal selber zu kalibrieren und um das einfach mit dem der Vorgesetzten einfach mal übereinander zu legen und zu sagen, wie nehme ich mich wahr, wie nimmt mich die andere Person wahr.
Ich finde es auch aus einem ganz banalen Grund noch wichtig, dann bereitest du dich vernünftig vor. Dann sitzt du eben auch in dem Gespräch und hast dir Gedanken gemacht und kannst sagen, ich finde aber, ich bin bei Ownership, hatte ich die und die Beispiele, wo es total krass war und da habe ich über den Tellerrand mir ein neues Projekt gesucht, obwohl das eigentlich bei der Finance lag oder was auch immer. Das hilft euch selber auch. Abgesehen davon wird es dieses Gespräch qualitativ auch besser machen, wenn beide wissen, wovon sie reden. Und damit auch schon der kleine Mini-Pro-Tipp. Performance Management bedeutet nicht das, was in den letzten 3 Wochen passiert ist und woran ich mich erinnere, sondern das bedeutet, was ist in dem Zeitraum, der bewertet wird, passiert. Und ich habe mir angewöhnt bei meinen Mitarbeitenden, dass ich in die One-on-Ones, nach den One-on-Ones mir Sachen aufschreibe, die ich fürs Performance Management besprechen will. Und da einmal ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass das der einzige Tag im Jahr oder im Quartal oder welche Frequenz ihr auch habt, ist, an dem Feedback gegeben wird. Natürlich gebt ihr vorher Feedback und natürlich ist es total wichtig. Ich rede davon, dass wenn jemand ein gutes Projekt gemacht hat oder was nicht so gut gelaufen ist, man das aufnimmt und darüber dann später nochmal unaufgeregt redet. Ich liebe einfach deine Horrorgeschichte, als hätte es gepasst. Da kam ja schon das ganze Thema Performance Management mit Peer-Feedback. Yes, ja, nein, vielleicht. Was ist dein Gefühl?
Ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Peer-Feedback hilft zum Beispiel total, wenn ich eine Rolle habe, wenn ich eine Person in einer Rolle habe, die ganz viele Schnittstellen hat. Ich nehme jetzt sowas wie Corporate Development. Die Person wird wenig für die direkte Line-Managerin arbeiten, sondern wird ganz viel auf Projekten für andere Teams arbeiten. Das ist cool. Auf der anderen Seite hat man dadurch auch einen so biased Blick als direkte Vorgesetzte, nämlich wie genau schlägt sich die Person eigentlich? An solchen Momenten ist es ganz wichtig, Peer-Feedback einzuholen. Peer-Feedback aus jeweils anderen Teams, die auch Schnittstellen haben, die mir Beobachtungspunkte liefern können. Wo ich es unsinnig finde, ist in so Teams, wo 0 Schnittstellen mit da sind, wo dann nochmal Peer-Feedback geöffnet wird und das dann alles genommen wird, um sich nochmal gegenseitig zu schauern und zu sagen, wie toll man doch die Person findet. Einfach mal ein Danke oder mal ein Lob, das kann man in der täglichen Zusammenarbeit wundervoll loswerden. Das muss man nicht alles bis zum geht nicht mehr verschriftlichen. So. Und ich finde, das kann Sinn machen, es kommt aber total auf den Bereich und die Rolle an.
Wie siehst du das? Also ich finde Peer-Feedback super, super, super wichtig, würde es aber vom Performance-Management dem Mitarbeitendengespräch trennen. Und wir hatten das ja schon in der Rookie-Folge gesagt, Performance-Management sollte unserer Meinung nach an Gehaltserhöhungen oder Compensation, Vergütung, geknüpft sein. Also es ist ja einfach die Realität. Wir sind ja im Arbeitskontext. Wir haben da lange zu geredet vor 3 Folgen, also hört da gerne nochmal rein. Was ich immer gemacht habe, ist, wir hatten das Mitarbeitendengespräch, Grundlage für die Gehaltserhöhung. Dann für die Führungskräfte, nachdem sowohl das Mitarbeitendengespräch als auch die Gehaltsrunde durch war, ein 360-Grad-Feedback. In diesem 360-Grad-Feedback wurde die Führungskraft wie immer Mitarbeitende, Peers und nochmal Chef bewertet. Und das ist ein total wichtiges Tool, um als Führungskraft besser zu werden. Also anonymes 360-Grad-Feedback, gerade von seinen Mitarbeitenden, bestes. Ich bin gar kein Freund davon, wenn Peers Gehaltsentscheidungen mit beeinflussen können.
Auf gar keinen Fall.
Das finde ich auf allen Ebenen richtig blöd. Ich finde das blöd für mich als Peer. Also ich sag jetzt, ich fand es nicht so super cool, mit dir letzte Woche zusammenzuarbeiten. Und dann kriegst du irgendwie weniger Geld. Na, natürlich mache ich das nicht. Das heißt, sobald das damit reinfällt, kriegen eh alle eine 1 von mir oder eine 5, je nachdem nach welcher Logik. Ich finde, das geht einfach nicht so gut. Ich meine, du hast jetzt mit den Schnittstellenleuten geredet. Es gibt sicherlich Fälle, wo man das beurteilen kann. Aber ganz oft kannst du als HR-Head nicht wirklich fachlich beurteilen, wie der Finance-Head arbeitet.
Total. Ich kann beurteilen, ob die Kollaboration gut ist, ob ich gerne mit fachlichen Fragen auf diese Person zugehe oder nicht. Aber ich finde, das Thema letztlich Gehaltsentscheidung liegt ausschließlich bei Vorgesetztem. Punkt.
Und deswegen mag ich meine Unterscheidung, ich bin die Einzige, die sich das überlegt hat in der ganzen Welt, mag ich diese Unterscheidung Performance Driver und Values, weil ich finde, die Values kannst du fantastisch im Peer-Feedback bewerten. Ich kann bewerten, ob es Spaß mit dir macht, zusammenzuarbeiten. Ich kann bewerten, ob du zuverlässig bist, wenn wir Themen zusammen haben. Wir werden sicherlich ja noch über 360-Grad-Feedback auch reden. Das Beste, was ich da übrigens mal gemacht habe, aber da war die Organisation auch schon sehr zusammengewachsen. Das Führungsteam kannte sich lange, gutes Level of Trust. Wir haben unanonymes Start, Stop, Continue gemacht, schriftlich. Also du hast es von deinen Peers schriftlich bekommen, Start, Stop, Continue, fand ich super gut, weil du dir viel mehr Gedanken machst um die Person, als einfach nur eine 2 anzukreuzen. Weil das ist es ja auch bei diesem 360-Grad-Feedback ganz oft. Ja, was bedeutet denn eine 2 oder eine 4? Das sind für mich die juicy Sachen beim Performance-Management. Das Prozessdesign, also wie oft finden die Gespräche statt, in welchem Tool wird das gemacht, wer konsolidiert das und sowas, das finde ich immer nicht die Schwierigkeit. Mein Gefühl, öfter als 2-mal im Jahr ist es sehr viel Arbeit, wenn du es so aufbaust, dass es wirklich wertschätzend und inhaltsvoll ist. Also wenn es wirklich mit, ich formuliere was aus und habe dann Gespräche und es gibt Developmentpläne. Mein Gefühl ist 1-mal im Jahr, maximal 2-mal. Ich weiß, dass es Firmen gibt, die das quartärlich machen.
Ich kann das verstehen, dieses Thema quartalsweise, weil gerade wenn man in einem sehr schnell wandelnden Umfeld irgendwie arbeitet, sind Projekte, gehen halt auch einfach Schlag auf Schlag. Nichtsdestotrotz, ich persönlich finde, und das ist jetzt das Thema, sich regelmäßig Feedback zu geben, muss nicht zwingend immer in einem Performance-Management-Tool drin sein. Sowas kann Teil monatlich im One-on-One sein oder wöchentlich Highlights, Lowlights. Direkt die Themen mitgeben und sagen, was hat mich da geärgert? Was genau hätte ich mir da anderes gewünscht? Hat auch den Vorteil, dass das auf beiden Seiten einfach ein bisschen frischer im Kopf ist und man sich halt relativ stark noch an diese Beispiele auch erinnert und sehr, sehr konkret frisch in der Situation ist und da viel mehr rausnimmt. Und dafür brauche ich kein regelmäßiges, quartalsweises, am besten monatliches Performance-Management. Dafür brauche ich einfach eine vernünftige Feedback-Kultur, in der Klarheit wichtig ist.
Ich würde sogar so weit gehen und nicht sagen, es sollte, sondern ja, natürlich, das eine ist Performance-Management, das andere ist Feedback. Die letzten 2 Sachen, die für ein sinnvolles Performance-Management notwendig sind, sind die, die am schwierigsten sind. Und zwar zum einen Führungskräfte und Mitarbeitende befähigen. Also ihr müsst die schulen, ihr müsst denen beibringen, wie geht das? Dieses ganze Thema, was wir eben angesprochen haben, die Leute müssen das Feedback ja auch so kriegen, dass sie es annehmen können. Super, super wichtig. Und das Rollout und die Kommunikation. Das sind Sachen, wo eigentlich ganz, ganz oft der Juice bei meinen Kunden ist. Wo ich Trainings gebe, wie gebe ich Feedback als Führungskraft für High Performance oder wie gebe ich es insgesamt im Performance Management. Und das Rollout und die Kommunikation ist ganz wichtig, weil ihr befasst euch damit ein halbes Jahr. Also ihr macht nichts anderes als darüber nachdenken, welche Driver nehmen wir, in welchem Tool machen wir das, wie setzen wir das auf, wann kommt was, was heißt Gehaltsrunde. Der IT-Chef hört das am 1. Februar das erste Mal für dieses Jahr. Ihr müsst die abholen, ihr müsst denen Zeit geben. Ihr müsst denen auch vorher sagen, damit die Zeit einplanen, weil wenn das ein vernünftiges Performance-Management ist, dann ist es nicht ein 5-Minuten-Gespräch.
Findet auch da die Balance. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Leute dann 2-mal im Jahr durch irgendwie ganz langwierige Trainings zu zwingen, Was ich zum Beispiel gut finde, habt ein SharePoint, wo alles drauf abgelegt ist. Verhaltensanker, Informationen, vielleicht kurze Videos. Wirklich, wie viel Input möchtest du? Und jedes Mal im Standard vor einem Performance-Cycle nochmal so eine Art Refresher-Session anzubieten und zu sagen, hey, die gibt's. Gibt's auch irgendwie 2 Termine. Wer will, der kann irgendwie super gerne dazukommen. Das ist allerdings nicht mandatory. Also ihr müsst euch jetzt nicht auf diesem Thema trainieren lassen. Aber wenn ihr noch irgendwo Fragen habt, macht das.
Ja, wenn ihr schon mal eine Performance-Management-Runde mitgemacht habt.
Genau, richtig. Generell, wenn man das noch nicht gemacht hat, sind Trainings und wirklich Upskilling und dann Begleitung durch Businesspartner sind das total wichtig, damit das erfolgreich wird. Und eine Sache, die mir noch total wichtig ist, am Ende nochmal wirklich zu sagen, der Prozess kann so toll ausgearbeitet sein und so gut und so smooth und mit dem tollsten Tool, das es gibt auf der Welt. Wenn eure Feedback-Kultur Grütze ist, dann werdet ihr da nichts rauslesen können. Dann sind alle am besten irgendwie auf einer 5 bewertet und es gibt, alle machen den mega geilsten Job im Unternehmen und ne, dann habt ihr keine Differenzierung. Das ist ja eher die Tendenz in vielen Unternehmen, dass diese Feedbacks dann viel zu nett geschrieben sind. Da steht überhaupt keine Klarheit drin, ist ganz weich gespült und irgendwann kommt dann die Überraschung, wir wollen uns jetzt trennen. Es wurde dann aber vorher nie nochmal gesagt, warum eigentlich. Denkt immer dran, wenn man kein sinniges Feedback gibt, dann nimmt man einer Person damit die Chance auf eine ordentliche Weiterentwicklung, weil die Person nicht weiß, was genau wird eigentlich gerade von mir erwartet. Sind wir beim Thema Klarheit und da haben wir ja auch nochmal eine Deep Dive-Folge zu.
Radical Honesty. Werbung. Kurz vor Weihnachten stellt sich ja wieder die Frage, was schenke ich meinen Mitarbeitenden und wann fange ich das an zu planen? Und da bin ich auf mychristmaspresent.de gestoßen, die ja auch Sponsor der heutigen Folge sind. Und Annika, ich muss dir sagen, ich lieb's. Du kannst dir ein Budget festlegen für alle deine Mitarbeitenden, generierst einen Code, verteilst den Code und hast eine individualisierte Landingpage. Und da können sich deine Mitarbeitenden einfach selber in diesem Wert ein Geschenk aussuchen, ihre Daten eingeben und kriegen das geschickt. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet nicht nur individualisierte Geschenke für Mitarbeitenden, sondern auch fast gar keine Arbeit für HR.
Das ist natürlich praktisch. Hast du gut erzählt.
Und exklusiv unser kleines Schmankerl für euch zu Weihnachten. Wenn ihr den Rabattcode HRU-P100 nehmt, dann ist die Individualisierung der Einlöseseite kostenlos für euch möglich. Ich würde sagen, Weihnachten kann kommen, stressfrei für HR und individualisiert für die Mitarbeitenden. Alle Infos findet ihr auch, wie immer, in den Shownotes. Werbung Ende. So, das war Superfast How to do Performance Management. Ich hoffe, es hat euch viel gebracht. Ich hoffe, wir haben eure Wünsche entsprochen. Falls ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ich mache das wirklich gerne. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen, Performance Management. I love it. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Habt eine wunderschöne Woche. Happy HR und meldet euch gerne bei uns, entweder über LinkedIn, da heißen wir so, wie wir heißen, oder gerne auch an info@hr-ungeschminkt.de und folgt uns auf LinkedIn und Happy Week.
Happy Week. Vielen Dank fürs Zuhören.